Hallo ihr Lieben, hier ist wieder der Trusted Dog Podcast ohne Intro, auch ohne Bini, aber ich bin nicht alleine. Ich habe heute eine wunderbare Frau bei mir, Frau Dr. Valerie Hofe, und wir wollen uns mal über das Thema Silvesterangst unterhalten aus der Sicht einer Tierärztin. Ja, ich freue mich ganz, ganz doll. Ich habe sie angequatscht auf Instagram und eigentlich hat sie gesagt, oh, ich habe keine Zeit, aber ich war hartnäckig. Und jetzt ist sie da, ganz spontan, obwohl sie ganz viel Stress hat. Ich freue mich ganz doll. Hallo, Valerie, stell dich doch gerne mal vor.
Hi. Ja, also ich bin die Valerie. Ich bin Tierärztin und habe mich spezialisiert auf die Verhaltensmedizin oder die Verhaltenstherapie. Und das mache ich jetzt seit 2022 in eigener Praxis. Genau. In Ingelheim bin ich da ansässig bei Mainz und ich mache das mobil. Das heißt, ich fahre meistens zu den Leuten hin, gucke mir die Hunde oder auch die Katzen dann vor Ort an oder halt eben auch online. Das kann auch mal vorkommen. Genau.
Und du hast das eben schon gesagt, du bist ja nicht nur Tierärztin, ne, obwohl ich das jetzt nicht abwerten möchte. Aber du bist ja auch Verhaltensberaterin, ne? Also nee, Verhaltenstierärztin. So, nicht Verhaltensberaterin. Jetzt habe ich mich vertüdelt. Verhaltensberater? Nein, Verhaltenstierärztin ist das.
Also der Begriff ist, in der Tiermedizin wird es entweder bezeichnet als Verhaltensmedizin oder Verhaltenstherapie. Ne? Also das ist sozusagen eine Weiterbildung, die man machen kann, entweder ein Fachtierarzt oder eine Zusatzbezeichnung. Und bei mir ist das jetzt erstmal vor allem der Schwerpunkt. Also ich habe meine Praxis, also ich habe durchaus auch so ein bisschen kurativ bin ich tätig, aber nur sehr reduziert. Also der Hauptschwerpunkt liegt eigentlich auf der Verhaltenstherapie oder Verhaltensmedizin, wie man es halt eben einfach bezeichnen möchte. Genau.
Okay, da war ich ja doch gar nicht so schlecht. Ja, doch,
Genau.
ja, ich finde das super spannend. Ich als Hundetrainerin finde das natürlich super toll. Ich habe eben schon zu dir gesagt, als wir uns hier gesehen haben, ich war so freudig überrascht, als ich dich auf Instagram gefunden habe. Denn viele Tierärzte befassen sich ja nicht so mit dem Verhalten. Das soll jetzt auch kein Dissen sein oder so, das ist einfach deren Beruf. Ihr lernt ja Tierarzt und da habt ihr ja ganz viele Tiere, die ihr da im Studium durchgeht, ne? Ihr müsst ja den Körperbau. Was weiß ich, was ihr da alles lernt, keine Ahnung. Aber ihr lernt ja nicht in dem Medizinstudium, mehr lernt ihr ja nicht das Verhalten unbedingt, nur ein bisschen, ne? Nur kurz jetzt, nicht das ganze Studium über, ne?
Genau, also das ist einfach so ein kleiner Teil, der auch schon im Studium durchaus mal eine Rolle spielt, aber dann eher im Bereich Wahlpflichtfächer. Also es ist jetzt nicht das Prüfungsfach, ne? Also dass man jetzt irgendwie ein ganzes Staatsexamensprüfungsfach im Bereich Verhaltensmedizin oder Verhaltenstherapie hätte. Das nicht. Nee.
Genau, das
Genau.
kommt ja später und da hast du ja auch gesagt, du hast dich so ein bisschen als Exot gefühlt, weil du das schon immer interessant fandst und jetzt hast du dich da spezialisiert. Und wie ich habe dich natürlich zu dem Thema gefunden, beziehungsweise du wurdest mir angezeigt, weil ich ja im Moment auch gerade ganz aktiv dabei bin, mein Silvesterleitfaden zu bewerben, weil ich möchte, dass ganz viele Welpen, ich bin ja die Welpentrainerin, dass ganz viele Welpen sich diesen Silvesterleitfaden herunterladen und anfangen zu trainieren, und zwar positiv, so dass es für den Welpen eine tolle Geschichte ist. Da habe ich so einen Kurs zusammengestellt, wo ich auch ein paar Videos habe und Handouts, und wo ich halt so ein paar Sachen zeige. Sachen, die ich bei dir auch gesehen habe, da sprechen wir eine Sprache, das fand ich ganz, ganz sympathisch. Wo ich aber drüber gestolpert bin, und das war tatsächlich das erste Video, was ich gesehen habe von dir, da hast du über die Medikamente gesprochen. Da hast du über Medikamente gesprochen und dann habe ich nochmal in meinen Leitfaden geguckt und habe gedacht, oh, guck mal, da hat ja die Paulix geschrieben, diese Medikamente sind vielleicht nicht so empfehlenswert. Ich habe mich da auf den Dr. Rückert, glaube ich, heißt er, ne? Ich will immer Rückert sagen. Den Dr. Rückert bezogen, genau. Aber ich fand deine Erklärung sehr schlüssig, muss ich ganz ehrlich sagen. Und dann habe ich dich hier angeschrieben und habe gesagt, so, lass uns doch mal darüber sprechen. Das finde ich super interessant, weil du bist ja die Fachfrau. Ich bin die Hundetrainerin, aber du bist ja auch die Tierärztin. Erzähl doch mal, da fange ich jetzt mit meiner ersten Frage an. Wenn jetzt ein Mensch, Hundteam zu dir kommt, ne, und sagt, hier, ich habe hier eine Maus und die hat echt Sorge zu Silvester, so viel Sorge, dass es nicht mehr so richtig geht, also nicht mehr mit Klick, lecker und so, sondern der hat wirklich Sorge, was empfiehlst du da? Und was sagst du, oh Gott, das dürfen wir auf gar keinen Fall geben?
Also es ist bei allen Psychopharmaka so, dass sie natürlich extrem individuell wirken, ne? Also wir wissen natürlich schon, auf welches Neurotransmittersystem sie wirken, aber wir wissen natürlich nicht, wie genau das jetzt beim Tier im Gehirn ankommt, ne? Also, weil das ja so komplex ist, die ganze Gehirnchemie. Das heißt, jedes Lebewesen hat irgendwie unterschiedliche Rezeptordichte, Affinitäten. Die Neurotransmitter sind unterschiedlich stark, sowieso schon vorhanden oder nicht vorhanden. Also von daher haben wir einfach eine extreme Breite an möglichen Wirkungen, auch wenn wir wissen, was eigentlich das Neurotransmittersystem ist, was eben angesprochen wird. Das heißt, was wir machen, ist, das vorher auszuprobieren. Also wir würden
Woher,
nicht, oder ich sag mal, ich spreche für mich, ich spreche jetzt nicht für die Kollegen, das muss natürlich, also ich denke, dass die meisten Kollegen das so machen, nur wenn ich wir sage, meine ich mich. Ich probiere möglichst vorher aus, wie es wirkt beim Tier. Und ich probiere aus, welche Dosierung gut verträglich ist. Das heißt, auch beim Sileo gehe ich nicht hin in der Regel und gebe die gleich die volle Dosis, sondern ich probiere immer erstmal bei einer sehr geringen Dosis aus, wie ist die Reaktion, welche Nebenwirkungen treten auf. Und dann kann man sich oder geht dann eben einfach höher mit der Zeit. Also
ich habe ja gerade mal nebenbei geguckt,
ja.
und zwar heißt das Sedalin. Genau. Er sagt nicht das Leben, sondern das Sedalin.
Also das Sedalin ist meines Erachtens Azepromazin als Wirkstoff.
Genau, richtig.
Genau, ja. Dann ist das nämlich nicht das Sileo, was er meint, sondern das Sedalin und das ist der Wirkstoff Azepromazin. Und das macht man nicht mehr. Das hat man früher gemacht. Das macht nur müde und unbeweglich und macht aber nicht die Angst weg. Ne? Also das heißt, die Hunde können sich dann kaum mehr bewegen und kriegen aber trotzdem noch alles mit. Also das ist etwas, das würde man nicht also zumindest auf gar keinen Fall alleine anwenden. Ne? Also ohne ein angstlösendes Medikament.
Das stelle ich mir ja richtig schlimm vor, wenn man ein Medikament bekommt. Man hat Angst und man kriegt noch alles mit, aber kann sich nicht bewegen. Das muss ja das Schlimmste
Das
ever,
ist
ever, ever sein. Deswegen ist ja auch die Empfehlung, vorher anzufangen. Ne? Deswegen sagen wir ja auch, probiert das vorher aus, testet es vorher und geht dann zu dem Tierarzt eures Vertrauens, dass man dann gucken kann, das Medikament, wovon wir jetzt vorher gesprochen haben, dieses wie hieß das noch?
Sileo, genau, ja,
Genau, Leo.
Sileo.
Dass ihr da, ihr Lieben da draußen, dass ihr das dann wirklich nicht so tüdelig wie ich seid, sondern dass ihr mal nachschaut. Ist es das Sileo oder ist es das Sedalin? Also fragt da bitte auch nach und schaut mal bitte, was ist denn das? Ne? Wenn dieses Azepromazin drin ist, so, ich habe es abgelesen, ich gebe es zu, dann lasst die Finger davon. Ne? Lasst die Finger davon und nehmt etwas, wo der Hund nicht körperlich gelähmt ist.
Ja.
Was würdest du denn so generell raten, wenn jetzt die Leute zu dir kommen und sagen, hier, ich habe hier so einen Hund, ich brauche ein bisschen Unterstützung. Wir schaffen das alleine nicht, ne? Wenn der dann wirklich, wenn die jetzt, ja, wenn ihr jetzt hier jemanden haben und der den Podcast hört, und sich dann auf den Weg macht und dich dann bei Google bzw. bei Instagram findet, ich werde die Kontaktdaten auf jeden Fall auch unter dem Podcast schreiben und dich dann ansprechen. Was würdest du denn da so raten?
Naja, wir haben jetzt natürlich schon relativ spät, ne? Also wenn es jetzt um dieses Jahr geht, und man weiß, der Hund hat wirklich panische Angst, vor Feuerwerk, dann wäre es jetzt diese Woche höchste Eisenbahn, den Tierarzt aufzusuchen und zu gucken, dass man noch ein Medikament austestet, was ihm hilft. Ja, man muss immer so ein bisschen unterscheiden, wie stark ängstlich ist der Hund? Einige Hunde, die kommen ja auch ganz gut zurecht mit den Maßnahmen, die man ergreifen kann, mit Rollläden runtermachen und sicherer Rückzugsort, dass man einfach Rituale hat, dass man ein Alternativverhalten hat, also oder dass man ihn einfach auch ablenkt, ne? Also das sind natürlich alles so Maßnahmen, die sind möglich, wenn der Hund noch, sagen wir mal, im Denkmodus mit dabei ist. Ja, also ein Stress darf da sein, aber dass er eben noch irgendwo ansprechbar ist, noch mitmachen kann, dann kriegt man das auch ganz gut hin. Aber für diejenigen, die jetzt also wirklich schon in Panik geraten, wo ich das auch vorher weiß, ist es ein bisschen schade, wenn das jetzt erst angegangen wird, sagen wir mal so, aber besser jetzt noch, als den Hund quasi in der Panik zu lassen, weil es ist tatsächlich so, dass in der Regel es immer so ist, dass wir nach Silvester wieder sehr, sehr viel mehr Geräuschphobiker haben als vor Silvester und dass Silvester immer auch ein Auslöser dafür ist, dass plötzlich Geräuschängste, die vielleicht vorher auch schon da waren, aber jetzt nicht so stark vielleicht, dann aber plötzlich wieder ganz schlimm sind und die dann
Ja.
eben den Verhaltenstierarzt auch aufsuchen.
Ja, und ich bin ja auch der Meinung, klar, Silvestertraining fängt im Januar an, ne? Brauchen wir beide da sowieso nicht drüber reden, wir wissen das. Aber ja, viele Hundehalter wissen es vielleicht auch, aber oder auch nicht, ne? So, haben es einfach nicht gemacht, und dann ist Silvester und dann passiert das. Und dieser Podcast, der bleibt ja. Und ich habe ja auch ganz doll die Hoffnung, dass die Menschen, die dann vielleicht den Podcast im Januar hören oder aber vielleicht gemerkt haben, ach du grüne Neune, ich wusste das ja, Claudia und Valerie haben es ja gesagt, aber ich habe gedacht, es geht so, ist leider nicht so. Dann haben die ja Zeit, am 01.01.2025 ins Training zu gehen, beziehungsweise ist das möglich oder müssen sie dann erstmal zu dir kommen? Also wenn ein Hund wirklich dann schon so krass Angst hat, dann wird ja die Tage danach, also wir sprechen ja nicht nur von Silvester, sondern ja auch die Tage danach, du hast es ja gerade erwähnt, sie kommen ja dann zu dir in die Praxis nach Silvester. Sind dann ja auch schon ein Gräuel, beziehungsweise sie müssen dann ja ins Training gehen. Vorbeugen ist immer besser als heilen, aber das machen halt ja leider nicht alle. Wenn du das jetzt hörst, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, komm in die Puschen. Du hast noch eine Woche und man kann so viele Sachen noch machen, wenn dein Hund noch nicht ganz doll in der Angst ist, ne? Da kannst du schon was machen. Aber wenn es jetzt in den Brunnen gefallen ist, das Kind, und sie kommen dann zu dir, was rätst du im Nachhinein?
Kommt dann auch ein bisschen drauf an, wie sie kommen, also in was für einem Zustand der Hund ist. Also ich habe das letztes Jahr bei einigen gehabt, dass wir wirklich dann nochmal wirklich mit Medikamenten reingehen mussten, um den Hund überhaupt wieder rauszukriegen aus der, also aus der Nummer. Also die wirklich, also dann in so einem extrem hohen Stresslevel geblieben sind. Ja, also wo man erstmal wieder, sagen wir mal, das Vegetativum wieder ein bisschen beruhigen musste, damit man dann überhaupt mit einem Training anfangen kann, ne? Ich meine, das sind jetzt dann vielleicht auch Extremfälle, aber man kann nur dann anfangen zu trainieren, wenn der Hund trainierbar ist, ne? Also wenn der Stresslevel so hoch ist, dass Lernen fast nicht möglich ist, weil die große Präfrontalkortex sozusagen, also die Großhirnrinde ausgeschaltet ist oder man nicht permanent ausgeschaltet, aber halt schon über viele Zeiträume des Tages oder immer wieder, dann brauchen wir so nicht zu trainieren. Da muss man erst mal gucken, wie man den Hund wieder in die Entspannung kriegt. Das ist jetzt nicht immer unbedingt über Medikamente, ne? Also da gibt es ja auch andere Möglichkeiten. Also es kommt auf die Ressourcen drauf an. Also wo kann der Hund sich entspannen, dass man halt auch möglichst ihn dort halt auch erstmal wieder belässt und dort von dort halt auch immer wieder also anfängt zu trainieren oder nicht unbedingt nur trainieren, also einfach auch schöne Dinge mit ihm machen, ne? Also spielen, Massage, Beschäftigung, einfach was Spaß macht, ne? Damit man wieder, also dass der rauskommt aus diesem extremen Stress und dem nur Denken an Gefahr.
Ich habe in meinem Leitfaden auch noch zwei Kollegen mit reingeholt ins Boot, die Bibi und die Franka. Die Bibi, die ist Physiotherapeutin und zeigt auch so Massagegriffe. Und die Franka, die arbeitet mit Aromaölen und zeigt halt auch ein bisschen was und erzählt etwas. Da kann man ja auch mitarbeiten, ne? Dass man so ein Entspannungstuch macht oder dass man das auf die Decke träufelt. Ich habe heute zum Beispiel bei Instagram einen Post verfasst, dass man jetzt schon anfangen sollte. Schon, dass man vorher anfangen sollte, so Ritualplätze auch üben, sag ich mal. Ne? Wo fühlt sich denn Hund wohl? In welcher Ecke ist er gerne, hält er sich gerne auf? Auf welcher Decke? Teufelchen zum Beispiel, die findet unsere eine weiße Decke so toll. Ne? Das waren so ihre ersten Erlebnisse. Teufelchen kommt ja aus Spanien, ist ein Angsthund. Ich durfte noch nicht mal in ihre Nähe. Die hatte solche Panik vor mir. Und das hast sie ja vorhin gesehen. Vorhin saß sie eben einmal kurz auf meinem Schoß. Und jetzt kuschelt sie unfassbar gerne mit mir. Und hat aber eine Decke. Immer wenn ich mich hinlege und ich nehme diese Decke, zack, ist sie drauf. Weil das war die Decke, die da lag, als sie das erste Mal auf mein Sofa gesprungen ist. So, die sprang rauf, hat mich angeguckt. Huch. Und ich so, oh Gott, ich bewege mich nicht. Oh, ist das toll, ist das toll, ist das toll. Und das hat aber irgendwie so das Eis gebrochen und sie liebt diese Decke. Und ich würde dann halt zum Beispiel so eine Decke nehmen, ne? So ein, was der Hund sich irgendwie aussucht oder ein Spielzeug oder von mir aus auch ein Schal von Mutti, wenn es gibt ja so Hunde, die klauen immer eine Socke oder einen Schal oder so. Also wenn wir jetzt wieder nochmal zurückgehen, wir haben ja noch eine Woche Zeit, da gibt es ja auch immer diese Geschichte mit dem Eierlikör. Das würde mich ja auch interessieren. Was sagst du als Tierärztin zu dem Eierlikör? Kann man das machen? Soll man das machen? Auf gar keinen Fall. Was sagst du?
Ja, das ist so ein Never-Ending-Thema irgendwie, ne? Jedes Jahr poppt es wieder auf. Also grundsätzlich, ich überlege ja immer, wenn mich jetzt Hundehalter sowas fragen würden, ich versuche den Hundehaltern immer aus der Perspektive vielleicht nicht unbedingt immer des Tierarztes zu antworten, sondern was würde ich machen, wenn es mein Hund ist, ne? Also wenn mein Hund jetzt solch eine Angst hätte an Silvester. Und ich würde jetzt mal, ohne dass man jetzt die ganzen rechtlichen Dinge und so weiter betrachtet, würde sehr wahrscheinlich sagen, nein, das wäre jetzt für mich keine Option. Es ist ja nun mal auch einfach etwas, was im Gehirn wirkt, ne? Das Ethanol, auch aufs Neurotransmittersystem. Und dann frage ich mich, warum sollte ich jetzt einen Stoff anwenden, bei dem ich weiß, dass wenn ich ihn überdosiere, er sogar lebensbedrohlich sein kann, er toxisch ist, wenn ich doch Alternativen habe in Form von Psychopharmaka, die durch viele Studien gegangen sind, die natürlich auch Nebenwirkungen verursachen können, die natürlich auch individuell wirken, aber bei denen ich doch schon relativ sicher weiß, was sie für ein Sicherheits- und für ein Wirksamkeitsprofil haben, dann würde ich doch hingehen und würde sagen, ich gucke eben so, wie ich es eingangs erklärt habe, eben schrittweise, was für meinen Hund eben am besten passt. Und ich habe da tatsächlich, also letztes Jahr hatte ich bei 5 Hunden 5 unterschiedliche Medikamente am Ende und irgendwie haben alle mindestens vorher 3 verschiedene ausprobiert gehabt. Rein rechtlich weiß ich nicht genau mit diesem Eierlikör. Da wird ja immer gesagt, dass das gegen das Arzneimittelgesetz verstößt. Ich glaube nicht, dass ich als Tierarzt das empfehlen könnte. Also wenn ich mir so überlege, also Bitterschokolade zum Beispiel, ja, also hat ja auch eine stimulierende Wirkung aufs Gehirn. Und trotzdem würde ja kein Tierarzt hingehen und würde sagen, gib doch mal deinem Hund Bitterschokolade. Also da gucken wir ja alle sofort in die Tabellen, wie viel hat der Hund gekriegt, dass wir jetzt müssen wir ihn erbrechen lassen oder was machen wir? Und beim Alkohol plötzlich ist das dann kein Thema. Das finde ich so ein bisschen natürlich, klar. Ich weiß auch gar nicht, also wenn ich mir selber so überlege, wenn ich Alkohol getrunken habe, ich bin da extrem empfindlich. Ich brauche wirklich nur ganz wenig und habe das Gefühl, ich bin total besoffen. Und auch die Hunde sind ja ganz, ganz unterschiedlich empfindlich, was das betrifft. Und ich beispielsweise bei mir macht das keine Angstlösung. Also ich habe trotzdem noch Angst. Natürlich ist es irgendwo enthemmend, aber wenn jetzt irgendwie was käme, was mich ängstigt, dann würde das der Alkohol, glaube ich, relativ, also bei mir jetzt, ich weiß jetzt nicht, wie es bei anderen ist, aber ich würde das nicht so empfinden, als würde es mir die Angst nehmen. Und wenn wir dann noch mal überlegen, wir machen da ein Riesentheater mit Azithromycin, was berechtigt ist, ja, also um Gottes Willen. Aber auch das ist ja was, was die Angst nicht nimmt und trotzdem einen unbeweglich macht, ne? Und wenn man jetzt Alkohol hat, und die werden dann irgendwie leicht ataktisch oder was, kriegen Koordinationsstörungen, können sich nicht mehr so bewegen. Und woher wissen wir denn dann, ob es aber die Angst genommen hat? Also das sind so Überlegungen. Ich habe das noch nicht ausprobiert. Ich werde es auch nicht ausprobieren bei meinem Hund. Von daher, das sind so Überlegungen, die ich da einfach so für mich anstelle, die mich einfach persönlich davon abhalten, das auszuprobieren. Ganz unabhängig davon, dass ich darauf überhaupt nicht angewiesen bin, weil ich der Meinung bin, dass wir schon genug Medikamente haben, die wir ausprobieren können, die dem Hund dann auch helfen. Ja, natürlich gibt es so Einzelfälle, wo man dann wirklich denkt, oh je, da müssen wir jetzt echt gucken, vielleicht wäre es doch besser, ihr fahrt irgendwie an den Flughafen oder so, weil man nicht das findet, was wirklich so komplett hilft. Aber das ist dann doch eher nicht die Regel, würde ich sagen, mit den Medikamenten, die wir haben. Man kann die auch kombinieren. Also das ist sowas, das machen halt auch die normalen Tierärzte nicht. Das ist halt was, was die Verhaltenstierärzte halt dann in ihrer Weiterbildung halt lernen, beziehungsweise wo auch viel Austausch ist untereinander, weil das eben doch was sehr Spezielles ist, Psychopharmaka zu kombinieren und dann eben doch ein ganz gutes Ergebnis zu bekommen.
Das hast du sehr schön diplomatisch gesagt. Das hat mir sehr gut gefallen. Und jeder Hörer und jede Hörerin kann jetzt sich da etwas für sich rausnehmen. Und ich finde, man hat das ja gut raushören können. Und ich fand es auch sehr gute Argumente. die du da gesagt hast. Wenn wir jetzt Eierlikör mal abhaken, hast du ja schön besprochen und auch gut argumentiert, fand ich. Gibt es ja aber noch zum Beispiel sowas wie Baldrian. Was hältst du denn von Baldrian? Da gibt es ja auch ein Rezept, das habe ich tatsächlich auch in meinem Silvesterleitfaden drin. Das habe ich von einem Buch. Ich gucke mal gerade, Heilkräuter für Hunde. Was hältst du denn davon?
Ja, also ich bin erstmal grundsätzlich ein großer Fan von Naturheilkunde beziehungsweise von Phytotherapie. Da habe ich mich auch so ein bisschen weitergebildet in dem Bereich. Muss aber leider gestehen, dass ich mittlerweile da nicht mehr so viel Zeit habe in diese Richtung. Also grundsätzlich finde ich das toll. Also ich benutze gerne auch Nahrungsergänzungsmittel, aber auch Phytotherapie. Und Baldrian selbst habe ich jetzt tatsächlich noch nicht so oft irgendwie ausprobiert. Aber grundsätzlich sehe ich da jetzt kein nichts, was dagegen sprechen würde, ne? Also Baldrian wirkt ja auch ähnlich wie also das geht auch an den GABA-Rezeptor, also wirkt ähnlich wie Benzodiazepine, natürlich ohne dieses Suchtpotenzial, was die Benzodiazepine haben, ist was, was man auf jeden Fall ausprobieren kann, ne? Also genauso wie, also meistens ist das ja auch in Kombination mit anderen Mitteln wie jetzt Hopfen oder Passionsblume, was dann noch dabei ist, oder auch Lavendel. Also mit Lavendel beispielsweise habe ich sehr gute Erfahrungen gemacht bei meinem Pferd, denn das sind nur enorme Mengen an Lavendelblüten, die man dafür dann muss. Also ich würde das ausprobieren. Ich bezweifle aber, dass man das jetzt irgendwie mit so einem absoluten Silvester-Paniker, dass man den jetzt mit Baldrian da angstfrei kriegt. Das halte ich für relativ unwahrscheinlich. Aber für alle, die einfach so ein bisschen nur gestresst sind oder auch nicht nur an Silvester, sondern auch sonst eher vorsichtige Typen sind, ein bisschen schneller gestresst sind, ängstlicher sind, ist das auf jeden Fall was, was man ausprobieren kann.
Setzt du auch solche Sachen wie zum Beispiel Gehörschutz oder Thundershirt ein?
Ja, also ich finde das gut, aber ich habe es jetzt tatsächlich selten eingesetzt. Also Thundershirt noch nicht. Gehörschutz hatte ich jetzt mal bei einer Hündin, aber das muss man halt auch auftrainieren. Also das kommt dann halt immer darauf an, wie sehr die Leute halt einfach auch bereit sind zu trainieren. Das heißt, sie müssen halt auch so einen Gehörschutz positiv auftrainieren, ne? Weil, also wenn ich jetzt meinen Hund da sehe, wenn ich dem irgendwas anziehe, dann hängen die Ohren, das macht die zwar mit, aber es steht dann da wie so ein Trups und man denkt sich, oh Gott, was habe ich dir da jetzt angetan? Also man muss dann schon gucken, dass der Hund das auch wirklich gut verknüpft, weil sonst hat es halt auch nichts gebracht. Aber so grundsätzlich, also wenn man das macht, dann ist das auch eine Option. Also mal ausprobieren.
Wie kann ich mir das so vorstellen, wenn jetzt Kunden zu dir kommen, Patienten mit, also Menschen mit ihren Hunden und sagen, ah, mein Hund hatte letztes Jahr so dolle Angst, ich würde gerne, warte, ich komme vielleicht nicht im Januar, ne, aber vielleicht hoffentlich ein bisschen früher, was weiß ich, Oktober oder was, keine Ahnung. Wie sieht so eine Therapie aus? Also wie machst du das? Gibst du denn, du hast vorhin davon gesprochen, dass du mehrere Hunde hattest und die hatten alle unterschiedliche Medikamente und du hast die vorher getestet. Also ist das dann wirklich so, dass du dann so ein Medikamente mitgibst und dann spielen die Silvestermusik ab oder so? Oder wie kann man sich das vorstellen? Wie arbeitest du mit den Menschen da zusammen?
Also, jetzt in Bezug auf die Silvestermedikamente ist es tatsächlich manchmal echt ein bisschen schwierig, weil wenn die Hunde wirklich nur Silvesterfeuerwerkangst haben und sonst nichts, wobei ich das ist recht selten. Also meistens ist es doch so, dass sie zumindest noch eine Schussangst dazu haben oder auch eine Gewitterangst, ne? Oder auch noch ganz andere Ängste und noch ganz andere Probleme, also sogar meistens. Aber nehmen wir mal jetzt nur den Fall, wir haben jetzt wirklich den exklusiven Feuerwerksangsthund. Dann ist es mit den Medikamenten vorher schon sehr schwierig herauszufinden, ob sie denn dann an Silvester tatsächlich die Wirkung entfalten, die sie haben sollten, weil wir halt keine Referenz haben, ne? Wir können dann natürlich Feuerwerk abspielen, weiß ich nicht, mit einer Bluetooth-Box oder über eine CD. Aber nicht alle Hunde reagieren darauf dann so wie jetzt mit dem realen Feuerwerk, ne? Also wenn wir jetzt es so haben, dass ein Hund auf das Abspielen dieser Geräusche mit den entsprechenden Stresssymptomen und Angstsymptomen reagiert, dann kann man natürlich schon sehen, wenn man jetzt ein Medikament gibt und man macht das dann an, natürlich um Gottes Willen nicht in dieser Lautstärke, also nicht, dass jemand auf diese Idee kommt, nicht in dieser Lautstärke wie jetzt das Silvester, sondern auch da hält man sich auf in den Bereichen, wie man auch in der Gegenkonditionierung arbeitet. Dann kann man aber schon Hinweise bekommen, ob das Medikament in diesem Zusammenhang auch wirkt. Ne? Wenn man jetzt einen Hund hat, der da gar nicht reagiert und der da überhaupt keine Probleme hat, dann ist es so ein bisschen, ja, hoffen. Also zumindest müsste man jetzt mal Kolleginnen fragen oder Kollegen, ob die da andere Erfahrungen haben. Aber ich gucke dann halt vor allem nach den Nebenwirkungen erstmal. Ne? Also vertragen die Hunde das? Sind die vielleicht insgesamt auch fröhlicher, weniger gestresst im Alltag? Ne? Können die besser mit Stressoren, mit Reizen umgehen, mit denen sie vielleicht sonst nicht umgehen können? Ja, da guckt man dann halt vor allem nach der Verträglichkeit und hofft dann, dass man das gefunden hat, was dann auch tatsächlich an Silvester hilft. Aber das ist auch eher die Ausnahme.
Ich habe das ja letztes Jahr, als ich den Silvesterleitfaden erstellt habe, wie gesagt, ich habe da ja eben schon erzählt, ich habe auch Videos da drin, ne, wo ich was erkläre. Und ich habe letztes Jahr mit Teufelchen, die auch das Training gemacht. Ich wusste ja auch nicht, wie reagiert sie überhaupt, ne? Wie wird das überhaupt sein? Und habe meinen Sohn zur Hilfe genommen und wir haben mit einem Buch trainiert. Das heißt einfach, dass ich habe mich mit richtig tollen Keksen bewaffnet und Chrissy sollte halt das Buch zusammenschlagen. Und in dem Moment habe ich sie gefüttert, wollte ich sie füttern. Also so war der Plan. Und ich habe nicht gesehen, dass Chrissy das Buch schon in der Hand hatte und er war halt noch im Wohnzimmer und knallt das Buch zu. Oh. Das, echt, ne? Kannst du dir vorstellen, dass der Haussegen ein bisschen schief hing? Oh, er war halt einfach zu schnell, ne? Und ich war, ja, und das war einfach zu dicht und Teufelchen, zack, weg. Es war viel zu dicht, viel, viel zu dicht. Ich habe das in der letzten Folge auch schon erzählt, glaube ich. Weiß gar nicht. Naja, auf egal. Auf jeden Fall haben wir dann natürlich ein bisschen gewartet, bis sie wieder ansprechbar war. Und dann ist er ganz weit weg, richtig in den Keller und hat nur so ein bisschen. Und dann haben wir uns ein bisschen hochgearbeitet, bis er dann tatsächlich in der Stube stehen konnte. Und dann war es nachher kein Problem mehr so, ne? Aber das war, da, und habe ich auch so gedacht, super. Paulix, ne? Also hier die Expertin, weißt du, gleich beim ersten Mal, zack, geht's richtig in die Hose. Ich habe das drinne gelassen. Wir haben das ja gefilmt, ne? Ich habe das drinne gelassen, um das zu zeigen, weil ja, so kann es gehen. So sollte es nicht gehen, aber so kann es nun mal gehen. Hast du irgendwie so einen Plan, was du abfragst oder so? Wonach gehst du und sagst, okay, der Hund, der ist jetzt wirklich so gestresst, der hat die und die Stressanzeichen, da müssen wir jetzt medikatiös arbeiten oder wo sagst du, okay, da würde vielleicht noch ein Deckentraining helfen, Aromaöle, Massage, Ruheplatz, dunkel machen, was wir halt alles so als Tipps rauswerfen, so, ne?
Also du meinst auch im Bezug auf Silvester jetzt wieder?
Genau, richtig. Wenn jetzt jemand kommt und sagt, mein Hund hat Angst, du musst ja irgendwie rausfinden, okay, wie doll ist die Angst? Wann muss ich mit Medikamenten arbeiten oder wann kann ich den Hundehalter noch so ein paar Tipps geben und wir kriegen es so hin, ohne Medikamente?
Ja, also da verlasse ich mich schon auch so ein bisschen auf die Beschreibung von dem Besitzer. Und im Zweifelsfall gebe ich lieber Medikamente, als dass ich riskiere, dass der eine Traumatisierung davon trägt. Da bin ich doch relativ großzügig, weil also das ist halt einfach, das kann so nach hinten losgehen mit Silvester. Es ist extrem wichtig, dass die Besitzer halt eben einfach auch ruhig bleiben. Das ist eigentlich auch extrem ausschlaggebend. Aber das ist halt auch einfach so der Faktor, den man halt ganz schlecht beeinflussen kann. Das kann man halt nur sagen. Und von daher bin ich schon so, dass ich sage, also wenn die sagen, der hat Stress, dann bin ich schon auf jeden Fall eher auf der Seite, gib lieber was, also geben, lass uns lieber was geben, weil im Zweifelsfall, wenn es nur über Silvester ist, ist es ja sowieso, das wird so schnell abgebaut, ne? Also es wird ja auch immer dann die Angst vor der Chemie und so weiter und so fort. Ich bin auch keiner, also ich bin da wirklich auch echt vorsichtig. Also mein Hund kriegt auch erstmal, sie hat jetzt eine Ohrenentzündung, da bin ich auch erstmal mit allen möglichen an Naturheilkunde am Machen, bevor ich da irgendwie Antibiose gebe. Aber was das betrifft, das ist so kurz. Ja, wenn man das nur einmal gibt, das ist so schnell abgebaut und am Ende ist der Hund da gut durchgekommen und wir haben kein Trauma davon getragen und danach ist alles gut. Also lieber so als einmal zu vorsichtig gewesen, so mit Medikamenten, aber so, ja.
Du wiegst quasi die Nebenwirkung ab, ne? Nebenwirkung Medikamente und Nebenwirkung Silvester aushalten und die Nebenwirkung Silvester aushalten und der Hund ist in einem Traumata drin oder so, ist natürlich viel langwieriger. Das müsst ihr euch unbedingt hinter die Ohren schreiben. Der Hund ist ja nicht sofort durch. Da komme ich auch zu meiner nächsten Frage eigentlich, weil das ist eine gute Überleitung. Was passiert in dem Hundekörper, wenn der so eine krasse Angst hat und wie lange dauert das, dass der da so drin ist? Weißt du, ich war am Wochenende in Berlin. Ich denke so an Berlin. Wir sind da durch Berlin gelatscht und habe ich gedacht, alter Falter, hier möchte ich kein Hund an Silvester sein. Für diese ganzen Blöcke, so viele Menschen und ich möchte nicht wissen, wie laut das ist, wenn die da ballern. Ne? Und auch so dieses Zischen. Wir reden ja auch nicht nur von diesem Geknalle, auch diese Zischböller oder was das da sind und das Geknalle und die Raketen und das Gefeiere und so. Also ich wohne in einem 200-Seelen-Dorf, ne? Und da ist für mich Berlin immer sowieso schon sehr aufregend, ne? Und ich habe mir gedacht, wie muss das laut sein, Silvester? Das muss ja also wie Krieg.
Ja, also mit dem Stress, also der Stress, das, ich finde, Stress ist insgesamt sowieso ein super spannendes Thema. Man muss sich natürlich vorstellen, da ist, also wenn man das jetzt, sag mal, rein physiologisch betrachtet, was beim Stress passiert im Körper, ist natürlich eine massive Ausschüttung an Hormonen, also an Noradrenalin und Cortisol, wenn die extrem gestresst sind. Also man unterscheidet ja verschiedene Stressstufen. Also bei der Stressstufe 1, so würde ich die jetzt mal so einfach bezeichnen, ja, also das ist jetzt dann, wenn das Gehirn noch, also wenn das Vorderhirn noch da ist, also wenn man noch, wenn das Denkhirn noch angeschaltet ist, so ungefähr, ne? Wenn die so sind, dann denke ich mal, ist die Chance, dass sie dann danach auch wieder sich ganz gut regenerieren, doch sehr groß. Wenn aber die Angst so groß ist, quasi das Denkhirn ausgeschaltet ist und die nur noch auf Überleben laufen, also wenn die Amygdala, nennt man das Emotionszentrum, quasi die Oberhand hat und die Stressausschüttung so massiv ist, dann kann das unter Umständen schon, ja, also wie ich eingangs erwähnt habe, also kann immer weitere Kreise ziehen, ne? Also auch je nachdem, wo die Hunde waren zu dem Zeitpunkt, also was sie alles erlebt haben, also was sie sozusagen mit verknüpft haben mit dieser Situation. Wenn sie zu Hause sind und das ist dann auch irgendwie nicht mehr der sichere Ort gewesen, der es vorher war, das kann schon kritisch sein. Wenn es draußen, wenn es nur mit draußen verknüpft wird, gut, also die meisten Leute nehmen ihre Hunde nicht mit nach draußen in diesen Sitzsituationen,
Sagst du so?
ja. Weil oftmals kommt es ja auch, die müssen ja auch mal sich lösen, ne? Oftmals kommt es ja auch echt zu diesen extrem blöden Situationen, dass man irgendwie gerade zum Lösen geht und die Kinder von nebenan lassen dann da gerade irgendwie einen Böller los und in dem Moment, wo der Hund da pieselt, schießt das Ding hoch und dann traut er sich halt nicht mehr an den Löseplatz und dann kommt man überhaupt nicht mehr raus, ne? Ja, also mit dem Stress. Stress hat natürlich enorme Auswirkungen auf den Körper in der Form, also auch wirklich gesundheitliche Auswirkungen. Wir haben Veränderungen im pH-Wert des Blutes, wir haben Veränderungen des Blutdrucks, der Atemfrequenz, der Herzfrequenz, der Temperaturregulation, des Immunsystems. Ne? Das sind alles Dinge, die eigentlich immer wieder ins Gleichgewicht kommen müssen. Also es ist normal, dass der Körper Stress hat. Ne? Also es ist klar, das brauchen wir ja auch. Also nicht, dass wir jetzt übermäßigen Stress brauchen, aber es ist normal. Mal mehr Stress ist und mal weniger Stress ist und dass der Körper wieder ins Gleichgewicht kommt. Aber wenn er eben chronisch gestresst ist, dann kommt er nicht mehr ins Gleichgewicht. Und dann muss man halt auch echt gucken, weil dann kommt es halt auch zu, kann es auch zu gesundheitlichen Problemen kommen, dann irgendwann. Ne? Ich kann da nicht pauschal sagen, wann jetzt welcher Hund nach Silvester sich irgendwie wieder regeneriert. Ist auch total abhängig vom Typ Hund, vom Typ Mensch, was noch für Probleme herrschen, wie gut der Mensch auch als Sicherheitsbasis fungiert, als Orientierungsgeber. Das ist sowieso das absolute A und O. Also wenn der Mensch dasteht, wie ein Fels in der Brandung, seinem Hund einfach, ja, vorlebt, will ich mal sagen, dass keine Gefahr herrscht, dann ist die Chance viel, viel größer, dass der Hund sich auch wieder regeneriert. Aber das ist halt auch wirklich manchmal echt schwer, weil wenn die Hunde so Angst haben, dann aktiviert das bei uns natürlich auch ganz viel, ne? Also die Menschen leiden da ja total mit, also ich ja auch, ne? Und dann halt einfach so dazustehen und Ich muss jetzt der Fels in der Brandung sein. Das ist als auch für nicht jeden so einfach.
Schwierig, ne? Glaube
Ja.
ich. Bei mir ist es ja auch noch so, dass ganz viele Faktoren noch dazukommen, nicht nur das Knallen so, ne, sondern auch die Party dazu, verschiedene Menschen, Gerüche, es wird gespielt, es wird auf Halligalli auf die Glocke raufgehauen. Und das sind alles so Sachen, die mich als Hundetrainer natürlich auch sehr beschäftigen, was ich immer wieder sage, wo ich immer wieder die Menschen darauf vorbereiten möchte, dass das für die Hunde völlig wirr ist, wenn man das nicht vorher macht, wenn man nicht sowieso alle naselangen Spieleabend macht, ne? Aber wenn man das halt nicht macht oder man nimmt den Hund sogar irgendwo mit hin und der ist da eigentlich sonst nie, ne? Das ist schon eigentlich schwierig, dass er auch in einer anderen Umgebung ist. Und dann ist da halt noch richtig Tobabo, dann sind da vielleicht Kinder. Na, dann wird gespielt, dann trinkt man vielleicht auch Alkohol, man selber, und der Hund kennt das eigentlich gar nicht. Das heißt, man riecht komisch, man geht komisch, man bewegt sich komisch. Das sind auch so alles so Sachen, die ich meinen Hörern und Hörerinnen gerne mit auf den Weg geben möchte, dass ihr daran denkt, dass auch das Stress bedeutet für den Hund. Ihr seid anders. Ihr seid für den Hund nicht mehr so richtig klar. Ne? Der kann euch gar nicht so einschätzen. Vielleicht seid ihr lauter und lustiger oder so, fangt an zu hüpfen und zu tanzen. Vielleicht kennt er das auch gar nicht. Ne? Also eine Sache, das finde ich auch super wichtig, dass man da nochmal drüber nachdenkt, und das gehört ja auch eigentlich zum Thema Stress. So, ne?
Ja, also das finde ich auch jetzt nochmal sehr wichtig. Also was ich mir wünschen würde, also wirklich dieses Thema Stress ist so ein Herzensthema von mir, weil es ja eben diese verschiedenen Stressstufen gibt. Also es gibt ja auch positiven Stress, ne? Also es ist ja jetzt nicht nur alles immer schlecht, dass die Hundehalter oder Menschen besser lernen einzuschätzen, in was für einer Stressstufe ist mein Hund gerade, ne? Und wie kann ich ihn dann in dem Moment unterstützen? Beziehungsweise muss ich, also kann ich denn darauf dann, also dass man da auch einfach Rücksicht drauf nimmt, ne? Also dass man das einschätzt, also lernt einzuschätzen, wie gestresst ist mein Hund jetzt? Kann er dann damit überhaupt noch umgehen mit der Situation? Oder kann er das eigentlich gar nicht mehr? Also ist er überfordert? Nämlich nur dann, wenn er damit noch umgehen kann und irgendwie eine Lösung. Also sein Verhalten so anpassen kann, dass es für ihn wieder gut wird und er eine Lösung kriegt und der Stress wieder weniger wird. Nur dann kann er auch eine gewisse Resilienz entwickeln. Ja, und was ich aber einfach immer sehe, ist, dass die Hunde ganz, ganz oft einfach furchtbar überfordert werden in den Situationen. Und das ist auch manchmal gar nicht wahrgenommen. Und das ist sowas auch, was ich bei meiner ersten Labradorhündin hatte, was ich so ganz intuitiv konnte und wusste, wann sie eben Hilfe gebraucht hat in diesen Situationen und ihr dann auch einfach geholfen habe, aus diesen Situationen wieder rauszukommen und was dann dazu geführt hat, dass der Hund sich wirklich einfach an mich gewendet hat, wenn sie Probleme hatte, weil sie wusste, mein Frauchen schätzt es ein und sie hilft mir dann aus der Situation raus. Das heißt also zu lernen, den Stress des Hundes richtig einzuschätzen und zwar so einzuschätzen, einmal, wann es auch mal zumutbar ist. Also zum Beispiel, dass zum Beispiel, jetzt sind wir ein bisschen weg vom Silvester, aber das ist was, was mir wirklich am Herzen liegt, auch so in Hundebegegnungen, ne? Also da wird ja auch immer sehr schnell eingegriffen oder es gar nicht erst zugelassen. So, und weder das eine als das, noch das andere finde ich irgendwie so zielführend. Also da haben Hunde ja auch immer mal ein bisschen Stress. Ja, also gehen wir jetzt mal von einer normalen Hundebegegnung mit normaler Sozialkompetenz auf. Dann haben die auch mal ein bisschen Stress und dann kann man das aber beobachten. Und das ist sowas, wo ich dann sage, ja, da kann man auch einfach mal ein bisschen Stress zulassen, wenn die danach zusammenfinden und eine gute Kommunikationsebene finden. Ne? Aber jetzt sowas wie an Silvester, wie du eben beschrieben hast, ne? Also wo dann so viel zusammenkommt, wo die einfach überladen sind mit Stress.
Genau, und dann kommt ja meistens auch noch was dazu, ne, wenn ich das dann so mitbekomme, dass die Hunde dann, die sind dann dabei und dann sind die Menschen fröhlich und dann tanzen sie und dann nehmen sie zum Beispiel einen Hund auf den Arm und tanzen mit dem Hund. Und dann denke ich so, was soll das? Warum? Ne, man sieht den Hund und der sagt, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und dann werden noch Selfies gemacht und schöne Reels und so und da kann ich ins Essen brechen, wenn ich das sehe, ne? Weil ich denke, was soll denn so ein Scheiß? Der Hund hat ja eh schon damit zu tun, mit der ganzen Situation und jetzt wird er noch missbraucht, weil es wird noch ein schöner Eimer um den Tannenbaum gesprungen. Oder so, ne? Vielleicht so die Vorderpfoten hochgenommen und dann wird gehüpft und man sieht nur, dass der Hund völlig das mitmacht, ja, aber nicht keinen Spaß daran hat, sondern völlig verwirrt ist und Stress hat, ne? Und dann um 12 Uhr kommt das Geknalle, dann sind ja die Stressrezeptoren schon aufgebraucht. Da ist ja schon alles weg. Und dann kommt noch das Geballer. Wie soll denn das werden so, ne? Und das ist etwas, wo ich ganz, ganz doll darauf hinweisen möchte, dass ihr bitte daran denkt, das ist ein Hund. Das würdet ihr mit eurem Kleinkind ja auch nicht machen. Ihr würdet ja auch nicht in die Luft werfen, sozusagen. Hoffentlich, ne? Und dass man da auch wirklich drauf achten sollte. Und ich glaube, da helfen auch die besten Medikamente nicht, ne? Wenn man als Mensch sich nicht da unter Kontrolle hat. Und wie du das schon gerade gesagt hast, das meinte ich am Anfang, ich glaube, wir sprechen da sehr eine gleiche Sprache, dass man für seinen Hund da ist. Und wenn dann irgendjemand anderes da ist, der sich vielleicht nicht mit Hunden auskennt und den Hund dann mit rausnehmen möchte oder so Kinder zum Beispiel, ne? Wenn man nicht aufpasst und zack, ist der Hund mit draußen. Nee, der Hund gehört nicht nach draußen. Der gehört auf seine sichere Decke oder in eine Box, wenn er da gerne drin ist. Vielleicht ein Kauknochen oder eine Leckmatte oder von mir aus auf dem Sofa bei Oma, die vielleicht eh nicht mit rausgeht. Und vielleicht sitzt sie im Rolli oder so. Dann da kann da oben drauf sitzen, auch mit dem Deckel eingekuschelt. Was? Keine Ahnung. Ne? Überlegt euch etwas, dass der Hund da, dass es dem gut geht. Ne? Du Liebe,
Genau.
wir sind schon am Ende. Super spannend fand ich das. Ich danke dir ganz, ganz herzlich für deine Einschätzung und für deine Sichtweise, wie du das als Tierärztin siehst. Und ich hoffe, dass wir manchen Hörern und Hörerinnen etwas helfen konnten. Wenn nicht, dann schreibt uns gerne. Du bist ja auch auf Instagram ganz aktiv. Dort heißt du auch Dr. Valerie Hofe, ne? So findet man dich, oder?
Ja, ich glaube, es ist Tierarzt unterstrich Verhalten unterstrich Doktor Punkt Hofe.
Genau, aber ich glaube, genau, wenn
Wenn
man.
ich mich richtig erinnere.
Ja, stimmt. Ich werde es auf jeden Fall nochmal verlinken, dass man dich dann findet. Also ihr braucht einfach nur auf den Link gehen, hier unter der Beschreibung. Und dann, ja, danke ich dir ganz, ganz herzlich für deine Zeit. Ich hoffe, dass du nicht ganz so viele Kunden hast mit diesem Problem ab Januar, sondern dass sich das Kleinhaar hält und du eher dann die Vorbereitung machen kannst. Und allen anderen wünsche ich. Ich weiß gar nicht, ich überlege gerade. Nee, wir hören uns nochmal. Wir hören uns noch nächste Woche. Da sind wir noch einmal online mit Bini zusammen. Ja, seid schön fleißig. Schaut nochmal vorbei. Holt euch einen Silvesterleitfaden. Seid nicht so schlusig. Kommt in die Gänge. Eine Woche habt ihr noch. Gebt Gas. 2 Wochen. 2 Wochen. Ja, anderthalb. Okay, du Liebe. Dann würde ich sagen, vielen, vielen Dank. Schön, dass du da
Ja,
warst.
vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Gerne wieder.
Gerne wieder. Auf jeden Fall. Tschüss.
Tschüss.